Kennst du die binomischen Formeln?
Ja. Also, Klammer auf, a plus b im Quadrat ist 2ab plus, Quatsch, a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die dritte ist tricky, weil die zweite ist ja nur mit Minus, das Klammer auf a minus
bei welchem
b im Quadrat.
Das auf der
Stumpf war das, oder? Ne? Sehr klasse,
der Herr Stumpf.
Der Herr Stumpf war eigentlich ganz cool. Der war
eigentlich netter Lehrer auch, ja.
Der war zwar jetzt nicht so der Mega-Party-Lehrer, aber der war trotzdem, hat einen trockenen Humor gehabt. Das war gut. Der hat mehr Schlimmere. Mhm. Frau Denkscherz.
Auch wie?
Die es übrigens immer noch gibt, die Frau Denkscherz.
Denkscherz? Ja. Heißt sie wirklich Denkscherz?
Ja, die war 1,20 Meter groß. Aha. Die war damals schon sehr alt. Er hat extrem viel Sprechkäse im Mundwinkel gehabt. Mhm. Und ist extrem aggressiv geworden, immer bei der Kleinsten. Die hatten wir, glaube ich, in Deutsch und Englisch. Ne?
Ja, in Englisch hatten wir die.
Irgendwann haben wir mal einen deutschen Jungen gekriegt. Der war super.
Der Junge war gut, ja.
Der hat immer geredet, als wenn er auf der Bühne steht. Der war immer. Der war ein Performer. Der hat mich gehört. Deutsch durchgehend eine 1 bei mir.
Meine Schulkarriere endete kurzzeitig mal in der 7. Klasse, da durfte ich gehen.
Echt? Bist du von der Schule geflogen? Ja, ich bin geflogen. Nee, meinst du?
Welche Schule?
Ach, in Nordhessen. Ich bin in Nordhessen.
Ah.
Und dann.
Was hast du gemacht? Heimlich geraucht auf dem Klo?
Nee, ich hab. Reden wir nicht drüber. Herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige Folge.
Geht's schon los?
Ja, es geht schon los.
Okay.
Folge 19, wenn ich mich erinnere.
Die Stimme noch benetzen.
Oh, er muss die Stimme noch benetzen. Ja, ich bin mal von der Schule gegangen worden, um das Thema kurz abzuschließen, weil ich ein pubertierendes Scheidungsopfer-Kind war. So, also darauf ruhe ich mich aus, auf diese Begründung.
Hab so eine Ausrede.
Ja.
Aber aus dir ist ja trotzdem was geworden.
Und da muss ich eine andere Schule besuchen, habe ich gemerkt, okay, ist vielleicht doch gut. Nicht in so einem. Dann habe ich mich da wieder rausgearbeitet und ja.
Manchmal tut ein Schulwechsel auch gut.
Ja,
also
total,
mein Schulwechsel ich dann quasi auf die Realschule hat auch meine komplette Laufbahn in eine andere Richtung.
Ich habe sogar einen kaufmännischen Abschluss dann gemacht.
Echt?
Mhm.
Ich habe meinen Abschluss mit Fabian gemacht, der heute als Gast hier ist. Und zwar, wir waren bis zum Abschluss waren wir in einer Klasse, ne?
Bis zur 10.
Genau,
Klasse.
Bis zur 10. Meinen Realschulabschluss habe ich mit Fabian zusammen gemacht auf der staatlichen Realschule für Knaben. Jawohl, für Knaben.
So heißen hier Schulen im Bayern.
Ja, genau. Und
ich war auf der Reichspräsident Friedrich-Ebert-Schule.
Ah, siehst du? Nee, und.
Und vorher war ich auf der Dr. Georg-August-Zinn-Schule.
Nee, so ein.
Mit Schulsternwarte. Wir hatten eine Schulsternwarte.
Oh, das ist aber cool.
Richtig, wenn du da kommst, hast du so Wahlpflichtfächer und das war ziemlich geil.
Wir hatten nur einen Hausmeister, der immer zu wenig Leberkäse gemacht hat.
Ja, und
der hätte die doppelte Menge verkaufen können.
Mein Wahlpflichtfach war Astronomie. Und da musstest du Freitagabends, je nachdem, wann es dunkel wurde, wieder in die Schule. Pflichtlektüre war das Buch, was es immer noch gibt, das Himmelsjahr.
Und das sagt man.
Da ist jeder Tag drin, wann der Mond aufgeht, wann er untergeht, welcher Planet wann wo zu sehen ist. Also eigentlich eine ganz spannende Lektüre. Und wir hatten eine richtige Schulsternwarte. Das ist richtig ein Häuschen und dann ging das Dach auf und dann gingen die Teleskope raus und das war schon ziemlich geil.
Okay, da werde ich
mal so unseren Saturn angucken und mal auf den Mond. Also, es wäre was für einen Paul.
Ja.
Mal auf die helle Seite des Mondes zu schauen. ist sau interessant gewesen. War mein Lieblingsfach in der Schule. Astronomie.
Ja, sowas Cooles hatten wir damals nicht.
Hab ich aber alles wieder vergessen.
Ne? Wir hatten
Mädchen und Jungs getrennt.
Ja, im gleichen Gebäude war auch, wo unsere staatliche Knabenrealschule war auch die staatliche Mädchenrealschule.
Oh Mann.
Und da hast du natürlich, sind die Pheromone geflossen in der Pause, weil da sind die beiden aufeinander getroffen und dann wieder im Unterricht getrennt.
Ach.
Wir haben auch, glaube ich, unsere Schule umgebaut wurde, während wir da haben wir in so einem Pavillon eigentlich immer in so einem. Der war im Sommer viel zu heiß, im Winter viel zu kalt. Haben wir eigentlich die ganze Zeit in so einem Pavillon verbracht.
Stimmt, der Pavillon.
Ja.
Heißt, wo die Decke runtergefallen
ist.
Pavillon, ihr meint einen Container?
Ja, das war so eine Art
Fachsprache-Container.
Ja, genau. Man hat es ein bisschen verschönt. Ein
oder
Euphemismus.
Auch Bungalow.
Ja, oder Bungalow.
Ich sage ja auch gerne Container, aber ich finde die Dinger sind. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann habt ihr euch.
Nach dem Abschluss so ein bisschen aus den Augen verloren. Und irgendwann schreibt mich der Fabian an, er wäre mal wieder im Lande und ob wir mal irgendwie Bock hätten, was zu machen. Das war letztes Jahr, glaube ich. Ne? Oder
Anfang dieses Jahres.
Anfang dieses Jahres, genau. Da haben wir uns einfach mal getroffen in der Stadt.
Wir sind noch in 2019.
Genau, auf ein Schnitzel und was zum Trinken.
Ach.
Ja, und haben einfach mal ein bisschen gequatscht. Und dann hat er erzählt und dann habe ich mir gedacht, wow, okay. Das, was er zu berichten hat, wäre auf jeden Fall mal wäre ein idealer Kandidat für unseren Podcast. Wir hatten ja schon mehrere, Auswanderer, so ein bisschen, wir hatten Leute, die lange in Japan gelebt haben.
Kanada.
Kanada sind jetzt nach Japan. Dann hatten wir den Christoph Semmler, der von Kanada durch die USA, nee, der von Mexiko durch die USA nach Kanada gelaufen ist.
Genau.
Und jetzt haben wir einen Fabian hier, der tatsächlich jetzt komplett in China lebt.
Du lebst da richtig. Du bist nicht nur für ein paar Monate da, du lebst da richtig.
Ich lebe seit über 6 Jahren in China.
Seit 6 Jahren wohnst du da schon?
Ich habe in Peking angefangen und bin seit 3 Jahren in Shanghai.
Peking hat jetzt den größten Flughafen der Welt eröffnet. Ne?
In 3 Jahren Bauzeit.
Ja. Hallo Berlin.
Was? Ja, echt? Ohne Mist, ey, der kriegst den BER, kriegst du nicht mal die Toilette gefliest in 3 Jahren, ey.
Ich habe gelesen, China hat über 300 Verkehrsflughäfen, 51 kommen jetzt hinzu. Das ist ja der Wahnsinn, da kann sich ja mal so eine BER-Gruppe was ab.
Ey, aber China ist wirklich ein unglaublich großes Land.
Hat aber unbesiedelte Gebiete, habe ich jetzt gesehen.
Ja, ich habe, China ist riesig großes Land. Aber nur ein Drittel des Landes ist bevölkert. Also ein Drittel des Landes hat 90% der Bevölkerung.
Wie viele Milliarden?
1,4
Milliarden Menschen. Sind in den USA die größte Volkswirtschaft der Welt? Ja. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht diesmal.
Dick recherchiert, ja, Respekt.
Ja, krass. Und du bist jetzt da als, was machst du da? Du arbeitest da.
Ich bin Makler für Industrieimmobilien seit 2 Jahren jetzt.
Das heißt, dann kommt irgendwie eine Firma aus Shenzhen, wo die meisten Startups sitzen, an und sagen, wir brauchen mal was, wo wir produzieren können oder was? Oder
auch.
Kommt da eher so Apple eher um die Ecke und sagt, hier Premium-Produkt für 5.000 Euro, ich brauche
eine neue Fabrik für die neue iPhones. Ja,
genau, also was wir machen ist Standortsuche, Verkaufen von Fabrik- und Lagerflächen oder suchen Mietobjekte.
Krass, ja. Cool. Was alle für coole Jobs gibt.
Ja, ne?
Ja, und unsere Kunden sind vor allem ausländische Unternehmen. Ja,
das habe ich mir schon gedacht.
Ja.
Die wahrscheinlich meistens im Silicon Valley sitzen.
Oder auch aus Deutschland kommen.
Ja, oder halt auch aus Deutschland kommen.
Der gute deutsche Mittelstand.
Ach, der Mittelstand schon, ja. Guck an. Und wie bist du daran gekommen? Also hast du dich einfach mal... Ich bewerbe mich jetzt mal. Hallo, ich bin der Fabian, ich hätte mal Lust. Oder...
du hast ja dann quasi... Nach der Realschule, wo sich dann unsere Wege getrennt haben, wie ging es dann
nach
weiter?
Nach der Realschule.
Ja, es heißt doch Realschule.
Ja,
heißt es mittlerweile nicht mehr Realschule?
Realschule für Knaben, bitte. So viel Zeit muss sein.
Ja, für Knaben. Staatliche Realschule für Knaben.
Oh, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Darauf ein Brillglas.
Ja.
Darauf ein Brillglas.
Ich habe es Aschaffenburg-Glas.
Es ist natürlich auch eigentlich ein Highlight, ne? Nur also. Und du bist dann dahin?
Ich bin dahin, ja. Also, nur mal um kurz auszuholen, Micha. Nach der Realschule war ich Abitur. Habe ich gemacht, waren wir in Babenhausen.
Ah, okay.
Ja. Und dann war das noch 3 Jahre. Und danach war ich bei der Bundeswehr.
Ach,
9 Monate. Und danach wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Ich will irgendwas studieren und bin erstmal auf Chemietechnologie gestoßen.
Was es alle gibt.
Ja, und das war in Darmstadt, aber dann war mir nach 1-2 Monaten klar, das gefällt mir überhaupt nicht.
Mhm.
Es war wie in der Schule, Mathematik, Physik, Chemie.
Ich habe ja eine selbstverordnete Dyskalkulie, ich kann das alles wenig begreifen. In meiner Pädagogikausbildung kannst du das Fachabi, kriegst das Fachabi dazu, musst halt 2 Stunden Mathe die Woche machen. Da bin ich immer mal aufgestanden, habe gesagt, so, das war's, ich gehe jetzt. Ich habe nur 5 und 6 geschrieben.
Okay.
Was weiß denn ich, was bringt mir eine Kurvendiskussion? Binomische Formeln habe ich bis heute nicht begriffen. Du brauchst es mir nicht erklären, ich werde es nicht begreifen.
Wir machen mal eine Sonderfolge zum Thema Mathe.
Nur weil du mir auch nicht gesagt hast, dass du nur unnützes Wissen hast, weißt du? Ich kann mir Texte merken von Gigi Anderson und Co. und frage mich, warum konnte ich mir keine binomische Formel merken?
Merken ist die eine Sache. Anwenden, also merken kann ich mir sie noch. Bei der Anwendung scheint es dann,
sobald du es abstrahieren musst, dann ist es dann... Ja, krass, hast du also sowas nochmal studiert, ja?
Genau, und da habe ich festgestellt, das interessiert mich überhaupt nicht.
Verstehe ich.
Und dann habe ich mir zum ersten Mal nochmal richtig Gedanken gemacht, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen, was gefällt mir eigentlich? Und dann kam ich auf die Idee, ich würde auch mal gerne eine exotische Sprache lernen.
Das ist interessant.
Asien war da ganz weit vorne und die Entscheidung war eher zwischen Japanisch lernen oder Chinesisch lernen. Und dann habe ich so auf die Karte geschaut und gesagt, China ist größer, sind mehr Menschen, die Sprache sprechen. Das war 2004, 2005 und da war es schon absehbar, dass China, dass die Wirtschaft wächst. Und deswegen habe ich mich dann für Chinesisch auch entschieden.
Sprichst du Hochchinesisch?
Genau, das heißt Mandarin und ich spreche Chinesisch, habe das gelernt.
Wahnsinn. Und kannst du es auch schreiben?
Ich kann es auch schreiben, ja, aber allerdings nicht so gut wie reden und hören.
Irre.
Ja. Mega, ja.
Also Hochchinesisch ist die Amtssprache, habe ich gelernt. Neben und in Hongkong ist es dann noch Englisch.
Genau, also Hochchinesisch wird Mandarin genannt und es ist ein Dialekt, der in Nord- und Peking gesprochen wird, also Nordchina und Peking.
Ich habe gestern mir so eine Sprachkarte von China angeschaut. Da gibt es ja ganz viele Sprachen, die da gesprochen werden. Kannst du jetzt quasi, wenn du aus deiner Region rausfährst, mal um, weiß ich nicht, 1000 Kilometer nach links, kannst du dir da noch verstehen?
Nein.
Es ist das gleiche Land.
Das gleiche Land, aber man versteht die anderen Dialekte nicht mehr.
Das ist ja wie hier zwischen Hessen und Bayern.
Das ist aber noch schlimmer.
Gut, wenn du aber, sagen wir mal, von Ostchina nach Westchina fährst, ist es so, wie als wenn du hier von Portugal wahrscheinlich hoch nach Schweden fährst.
Ja, aber krass, ne? Aber die haben alle eine Amtssprache.
Ja, genau, die Schriftsprache ist gleich.
Ah, okay.
Nur gesprochen wird es anders.
Ganz das heißt, schriftlich könntest du kommunizieren, aber allein nur aufgrund des Dialekts, die andere Aussprache, da scheitert es dann, oder was?
Man muss aber dazu sagen, alle lernen Hochchinesisch und alle lernen dann auch ihren Dialekt.
Aha.
Ich meine, das reicht ja bei uns schon, wenn du in Karlgrund fährst, dass du, wenn du Pech hast, niemand mehr verstehst. Dann, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Muss ich mal kurz zu unserem Produzenten zeigen. Sein Vater spricht auch so ein Dialekt.
Ja.
Und er spricht auch manchmal ein bisschen schnell. Und manchmal erzählt er mir was. Und dann, was hat er jetzt gesagt?
Immer nur freundlich nicken.
Ja, ja, so freundlich nicken. Und irgendwann kapiere ich schon, was er will.
Aber ich mag Dialekte ja eigentlich.
Ja, ich auch.
Nein, nein, okay.
Nein, du bist nicht aus dem Karlgrund, Daniel.
Kein Problem, nein.
Guter Ruf. Höchstbach ist kein Karlgrund, das schreibe ich mir jetzt mal auf.
Ja, merkt ihr es.
Gehört nur zum Spessart.
Das können wir dir auf die Handinnenfläche tätowieren. Ne?
Aber,
machen
wir weiter.
Also Schrift ist einheitlich und die Dialekte unterscheiden sich so, dass du quasi nicht sprechen kannst. Was mich immer interessiert ist, du hast ja mehr als, sagen wir mal, 26 Zeichen. Du hast ja wirklich, das sind ja auch ein paar hundert oder sogar tausend verschiedene Zeichen.
Bin ich jetzt überfragt, weiß ich gar nicht.
Es sind auf jeden Fall mehr als
hundert oder tausende von verschiedenen Zeichen, genau. Ja.
Und wie funktioniert das mit der Tastatur? Am PC.
Das interessiert mich
Weil
auch.
Weil du hast ja trotzdem, die chinesische Tastatur ist ja trotzdem unser Tastaturformat.
Ich kann es euch zeigen.
Hast du ein Bild davon?
Ja. Ich kann es euch zeigen.
Weil ihr müsst ja hier so eine Mega-Orgel als Keyboard haben, um das alles runterzukriegen.
Also, das ist eine gute Frage. Man tippt nicht die Zeichen ein, sondern es gibt diese lateinische Umschrift, das heißt Pinyin.
Aha.
Und das gibt es seitdem die Kommunisten an der Macht sind. Die wollten ursprünglich sogar die Zeichen abschaffen, um das Land zu modernisieren.
Mhm.
Und ist aber natürlich an der Bevölkerung gescheitert. Aber der Kompromiss war eine Vereinfachung der Schriftzeichen.
Mhm.
Und eben diese lateinische Schrift, die Pinyin heißt.
Okay.
Und damit gibt man das in der Tastatur ein. Und dann hat man die Auswahl der Schriftzeichen.
Ah, du hast also dann quasi wie so eine Art Autokorrektur, wo du dir dann
das funktioniert sehr gut sogar, ja.
Jetzt zeigt er uns ein Bild, das müssen wir jetzt für die Leute, die nur die Audiofolge hören.
Ich habe jetzt hier automatisch schon die Schriftzeichen hier. Und wenn ich jetzt...
Könntest du ja vielleicht mal deine welche Kamera nehmen? Einfach mal gerade hochzeichnen. Ah, okay.
Also bevor ich angefangen habe zu tippen, ist schon eine Auswahl von gängigen Zeichen da.
Okay.
Du tippst jetzt quasi in die
Latein. Das erste heißt zum Beispiel, boah, das heißt ich. Das zweite heißt nie, du. Mhm. Also oft fängt man ja so einen Satz an, ich oder du.
Mhm.
Ja? Ah, okay.
Kannst du uns davon einen Screenshot machen, dann würden wir das nämlich einblenden. Ja, aber dann könnten wir es auch auf die Homepage setzen für die Leute, die nur die Audiofolge hören.
Hast du ja diese Funktion ja schon haben müssen bei den ersten Handys mit Texteingabe, ne? Wo du noch über die, so mit T9, so wie früher.
Genau.
Ne? Im Endeffekt T9. Haben die das, kennst du das noch? T9, ja, Autokorrektur und sowas. Und es ist ja wirklich krass, dass sie, ich meine, das muss ich von Anfang an bedenken. Ne? Die hatten ja auch Computer und sowas. Dieses Problem dieser Schriftumsetzung hast du ja von Anfang an schon gehabt, ne? Im Endeffekt. Abgefahren. Okay, und dann tippst du jetzt quasi
genau, ein Wort. Genau, jetzt gebe ich ein, ich, also war, das wird W-O geschrieben.
Mhm.
W-O.
Aha.
Und dann kommt jetzt hier war.
Ah, also ich,
aber da kommen auch alle anderen Zeichen, die war ausgesprochen werden, mit verschiedenen Tönen.
Aha.
Und dann hast du die gängigen Zeichen da. Und dann kannst du aber auch komplette Sätze schon schreiben und er erkennt das automatisch. Und das funktioniert sehr gut.
Krass.
Okay, also wenn man geübt ist, ist es manchmal sogar schneller als bei uns, weil die Wörter kürzer sind. Du hast immer nur Silben.
Also davon hätte ich gerne mal einen Screenshot dann nachher, dass man das einfach mal einblenden.
Okay, und wenn jetzt guck, die zweite und die Zeichen, im Endeffekt schlägt die Autokorrektur schon ganze Sätze vor. Dann.
Ja, dann, genau.
Das ist ja abgefahren. Okay.
Und dann hat er automatisch What's that, Julie? Ich bin hier.
Ah, okay.
Krass.
Abgefahren. Ja. Okay.
Sehr toll.
Funktioniert sehr, sehr gut. Erstaunlich einfach.
Wie lang hast du Chinesisch gelernt, bis du dich einigermaßen verständigen konntest?
Hardcore 2 Jahre.
Okay, das hast du wirklich als Studium. Oder? Hast wirklich als Studium chinesische Sprache studiert dann quasi hochchinesisch,
genau.
Okay?
Ja. Also das ist ein Bachelor of Modern China in Würzburg und das hat 3 Jahre gedauert. Und da war ein Auslandsstudium in Peking mit dabei.
Ah, okay. Und das war dann dein erstes Mal live in China?
Ja, richtig. Ich hatte vorher auch keine Ahnung, ob mir das überhaupt Spaß macht, ob mir das Land gefällt.
Und wie war das dann so das erste Mal da?
Das war Wahnsinn.
Kulturschock wahrscheinlich.
Kulturschock, aber auch jede Menge Spaß, jede Menge aufregende Sachen erlebt.
Das war in Peking.
Das war in Peking, ja.
Peking ist quasi keine Sonderwirtschaftszone so wie Hongkong, sondern Peking ist quasi, ja, die Hauptstadt ist quasi richtig chinesisch, ne? Also
ja, ist auch eine alte Kulturstadt.
Genau, also es ist schon, sagen wir mal, Oldschool China.
Genau, und sehr politisch.
Okay.
Von der Funktion her.
Und da warst du dann auf der Uni und hast dann Auslandssemester studiert? Oder wie ist das dann gelaufen?
Ich habe auch, also mein Hauptstudium war eigentlich Geografie.
Oh, und das finde ich interessant.
Genau, weil ich damals nicht wusste, was ich machen will, aber eigentlich wollte ich irgendwie die Welt kennenlernen. Dann dachte ich, dann mache ich mal Geografie und lerne eine exotische Sprache, ergo Chinesisch. Und
macht Sinn, ja.
Ja, und habe dann auch ein anderes Nebenfach Wirtschaft gemacht. Und die Idee kam dann nach China, weil ich sagte, China, Welt, Wirtschaft, irgendwie passt es.
Ja.
Und so habe ich mein Studium ausgesucht, Stück für Stück. Und was war die Frage nochmal?
Genau, also du bist dann nach Peking und was hast du in Peking dann gemacht? Du hast da studiert? Oder,
das war ein Auslandssemester.
Mhm.
Das war integraler Bestandteil des Studiums Bachelor of Modern China. Und ich habe den Sprachstudium sowieso schon gehabt und habe daraufhin gesagt, dann kann ich auch aufs Doppelstudium machen mit dem Bachelor.
Ja.
Weil das Schwierigste war ja eh, die Sprache zu lernen. Und dann hat man noch Kurse gehabt über Wirtschaft, Geschichte, Soziologie, Gesellschaft, Kunst.
Krass. Okay.
Und alles Mögliche über China.
Hast du dann ein halbes Jahr quasi studiert und bist aber danach wieder nochmal zurück
da? Danach war ich wieder in Würzburg und habe mein Studium beendet.
Mhm. Okay. Und wie ging es dann weiter?
Und dann habe ich mir überlegt, ich muss jetzt was arbeiten und...
Ja, ich überlege mir mal, ich gehe mal arbeiten. Ja, ab.
Genau.
Ich habe mal nichts zu tun.
Jetzt muss ich ja arbeiten, genau. Ja, und eigentlich hatte ich keine Ahnung, ich hatte auch kein gefestigtes Jobprofil oder Profil. Ich mache jetzt genau das. Also ich habe im Studium dann, in Hamburg hatte ich bei der Firma JLL ein Praktikum gehabt für Immobilienresearch. Es gab zwei Wege, die sich mir angeboten haben mit Wirtschaftsgeografie-Schwerpunkt. Das war einmal Logistik oder einmal Immobilien. Und der Zufall hat mich in die
Immobilienbranche
gerückt.
Mhm. Und dann hast du quasi da Praktikum, hast da reingeschnuppert und hast gemerkt, okay, das gefällt dir. Und dein Job war es quasi für Leute, für Firmen, die in China irgendwie was produzieren oder machen wollen, dass du für die quasi Immobilien suchst dann im Endeffekt.
So in der Art, ja.
Ja, also
nur, dass ich nicht nach dem Praktikum direkt dann bei der Firma angefangen habe, sondern das war was mir gezeigt hat, okay, das ist eine Möglichkeit, einen Beruf auszuüben. Aber es war Research-Arbeit, das heißt, du sitzt hinter dem Computer und es war zwar nette Kollegen und eine gute Firma, aber irgendwie wollte ich jetzt auch nicht nur hinter dem Computer sitzen, sondern auch mehr...
War das dann schon in China oder war das?
Das war in Hamburg.
In Hamburg, ne? Ja. Weil, sagen wir mal, hinter dem Computer sitzen kannst du ja auch in Hamburg dann.
Genau, hinter dem Computer sitzen
kannst du. Oder ein Hain im Spessart.
Ja. Ja, wenn das Internet geht.
Ja, stimmt.
Genau,
stimmt.
Also ich hatte das Gefühl gehabt, ich werde irgendwie in so Geografie und ich wollte auch irgendwie, ich wusste nicht, was für einen Beruf ich noch genau machen kann und habe mich halbherzig in Deutschland beworben auf Berufe wie was mit Einzelhandel und Standortsuche. In die Richtung und
Das
habt immer nur Antworten bekommen, ja, sehr interessant, danke, wir setzen Sie auf die Warteliste. Ein halbes Jahr später habe ich gemerkt, ja, eigentlich will ich ja doch nach China gehen.
Krass.
Und habe dann einen Praktikumsplatz bekommen, wieder mal ein Praktikum, bei der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Ja. Das habe ich sogar schon mal gehört, ja.
Ja.
Ja, nicht der Rundfunkbeitrag, sondern die Gesellschaft.
GI.
Ja.
Mit
ach, GI.
GIZ.
Ja, okay. Ja,
also eigentlich
ich habe GEZ verstanden.
Ja, Entwicklungshilfe-Gesellschaft
okay.
von Deutschland. Und in China machen die aber keine klassische Entwicklungshilfe, sondern die bieten Austausch an für Programme, nachhaltiges Wirtschaften,
okay.
nachhaltige Stadtentwicklung, Strukturreform und das ist im Endeffekt ein Austausch von Wissen über Administration und über gewisse Politikfelder und Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunkt gewesen. Okay. Und wir haben aber nicht die Wissensarbeit gemacht, sondern wir haben eben eigentlich nur, was heißt hier nur, wir haben die Experten und Thinktanks von den chinesischen Regierungen, die alle in Peking sitzen, die haben wir eben verknüpft mit Experten und ehemaligen Politikern oder auch Politikern, Professoren aus Deutschland.
Okay, ihr wart quasi das Bindeglied dann.
Richtig, die das organisieren und ja, sich um die Logistik kümmern. Mhm. Und die sind dann eben dann für die verschiedenen Programme auch gekommen. Aber auch teilweise auch aus Chile für andere Programme, also auch internationale Programme und solche Sachen.
Also ging es dann viel um so Wissensaustausch, nach Haupttransfer und sowas. Okay,
ja, also immer viele Konferenzen, Seminare, Treffen auf verschiedenen politischen Ebenen.
Und das hast du dann schon in China gemacht?
Das war in China, ja, für die GIZ. Okay. Wir haben das organisiert und ich war in dem Programm Strukturreform.
Okay, ja. Krass.
Und
da bist du quasi, wie läuft es dann ab? Du hast dich da beworben, die haben gesagt, ja, wir haben hier einen Platz in China. Dann hast du deinen Rucksack gepackt und dann bist du hingeflogen oder wie?
Genau. Und dann warst du da oder was?
Dann war ich in Peking.
Ja, wie läuft denn das eigentlich, mal ganz kurz vorher, mit der Einreisegeschichte? Brauchst ja das ist wahrscheinlich, naja, Visum ist klar, aber musst du da irgendwie dich auch vorher checken lassen oder wie läuft das?
Genau, also du brauchst ein Visum und um das Visum zu bekommen, es war ein Business-Visum.
Brauchst du 150 Euro wahrscheinlich?
Das musst du bezahlen, ja, aber ja, das kostet irgendwie um die 100 Euro.
Ja.
Und da, du kriegst aber, dann, um das zu beantragen, brauchst du diese Einladung offizielle mit einem Stempel drauf von der Organisation oder der Firma, die dich eben von China aus einlädt.
Okay, und dann gehst du damit wohin? Zu einem Konsulat?
Dann gehst du zum Konsulat in München. Das kannst du aber auch einschicken über einen Agenten und dann zahlst du auch nochmal und dann kriegst du das Visum in 1-2 Wochen zurückgeschickt.
Ach, so einfach geht das?
Ja.
Ohne Interview?
Ja.
Krass. Oh. Okay.
Also, wie meinst du Interview?
Naja, ich habe mir so vorgestellt, keine Ahnung, so ein Visum beantragt.
Der Conny hat sich so vorgestellt, so ein verrauchtes Zimmer, wo so eine tiefe Lampe hängt.
Ja, ja.
Und dann ist so einer am Tisch, der sich so vorbeugt, so, was haben Sie vor, ey?
Nee, ich stelle mir das tatsächlich, ja, verrauchtes Zimmer jetzt nicht mehr, aber
so einem alten Telefon.
Naja, ich dachte, ja, Wahlschreiben. Ja,
im Hintergrund.
Ja, genau.
Nee, so krass nicht, aber ich habe gedacht, dass du dann da zu einem Interview musst, weil ich glaube, für die Staaten, da musst du im Konsulat, da laden die dich ein und sprechen erst nochmal mit dir. Halbwissen, weiß ich nicht.
Okay.
Musste man nicht machen.
Okay, gut. Okay, und dann hast du quasi dann per 14 Tage Brief einschreiben oder bist du hingefahren?
Mit einschreiben.
Ja.
Hast du dann da, du kommst dann an, steigst da aus dem Flieger, hast dein Köfferchen dabei. Wie geht's dabei? Erstmal Hotel oder hast du dann eine Wohnung gesucht oder haben die dir dann da was gestellt?
Am Flughafen eine Wohnung gesucht.
Nein, aber ich meine, du musst ja irgendwie anfangen. Das wäre der Moment,
wo
bei mir der kalte Schweiß ausbricht, wenn ich weiß, okay, ich stehe jetzt allein in China mit meinem Rucksack und vielleicht noch einer Tasche. Das ist alles, was ich im Moment habe und jetzt muss ich hier anfangen zu leben. Ja.
Genau, das war die romantische Vorstellung. Man kommt an und weiß nicht, wohin. Es war bei mir einfach, ich hatte auch 1-2 Freunde dort und ich konnte auf der Couch schlafen.
Das ist natürlich praktisch.
Von einem Kumpel schon.
Okay, ich hatte jetzt gedacht, du kommst an, da steht gleich ein Schild.
Ja.
Weißt du,
Fabian, welcome. Ja. Yeah. China, welcome to you.
Yeah.
Okay, aber du hast quasi schon ein paar Leute gekannt, so ein bisschen Connect. Das ist ja immer ganz gut, wenn wir dann nicht ganz allein
auch welche, die mit mir Chinesisch studiert hatten.
Ah ja, dann ist es natürlich nochmal einfacher.
Und dann hast du dir dann eine Wohnung gesucht? Oder wie
läuft das? Und dann war ich 2-3 Wochen auf der Couch. Und nebenbei habe ich abends mir dann eine Wohnung gesucht zu mieten und habe dann eine schöne Wohnung gefunden, die war sehr klein und hat mit einem anderen Praktikanten aus Frankreich, der Praktikum bei der Botschaft gemacht hat, bei der französischen.
Okay.
Und wir haben dann zusammen 4 Monate zusammen gewohnt.
Was heißt sehr klein?
Ja,
also die chinesischen Verhältnisse,
jetzt auch mal interessiert.
Ist, glaube ich, ja eh alles ein bisschen beengter, als wir das kennen. Und dann, wenn
60,
das dann schon
60
sehr
Quadratmeter
ist?
Wohnung?
Für zwei Leute? Ja, das ist aber im Endeffekt.
Oder kleiner noch. Das waren zwei Zimmer, Minibad und Miniküche. Das war die Wohnung.
Okay.
Aber muss dazu sagen, man hat
und helles, kaltes Licht.
Von so einer nackten Neonröhre.
Ja, die so summt, wenn du sagst. In den ganzen Filmen wird dir das so suggeriert, aber es ist wahrscheinlich nicht so.
Doch, teilweise
ist es so.
Ein Stereotyp,
Also
es waren keine schönen romantischen Lichter, sondern es waren eher so diese kalten.
Kalte.
Kaltfunktional.
Niedervolt-Leuchtstoff-Röhren-System-Kombination-Set. Mein Lieblingswort, was ich jemals in einem Baumarkt gelesen habe.
LEDs.
Ja. LEDs, ja klar. Ja, natürlich, LEDs.
LEDs überall.
Aber kalt.
Kaltes Licht, kaltes ungemütlich.
Wie sind so Wohnungen ausgestattet? So standardmäßig kann man sich das vorstellen wie bei uns Europäern oder wahrscheinlich nicht, ne?
Es gibt alles. Also es gibt, die Wohnungen haben einen eigenen Stil und in China sehr beliebt ist dieser, das heißt auf Chinesisch O Mei Feng, das heißt europäisch-amerikanischer Stil.
Ah.
Und das sieht eigentlich immer so ein bisschen aus wie ein neureicher Russe, der einen Barockstil machen will.
Oh Gott,
das ist ja furchtbar. Okay.
Ist ja was, Case. Und selbst neue Wohnungen, die dann ausgestattet sind, die haben immer diesen möchte gern europäischen neurussen Reichsstil.
Ja, okay.
Sieht aus unseren Augen immer sehr furchtbar aus.
Okay.
Ich kann mir das original vorstellen.
Ich sehe auch Fliesenboden.
Viel Marmor.
Ah. Ja.
Ich hätte jetzt schlecht verarbeitet, reingeklopft.
Ja. Ja. So dunkle Holzmöbel, die aber wurde schon das Plastikfurnier schon.
Ich sehe eigentlich eher so eine helle Fliese. Eine helle Fliese mit Fuge, die ein bisschen rausragt und das kalte Licht. Aber in der Küche ist immer.
Für unseren Podcast auch immer ganz wichtig.
Die Toilettenfrage.
Das ist wirklich, da müssen wir in jedem Land
schieß auf
den Grund sehen. Ja, genau, schieß los. Wie ist es in China mit den Toiletten?
Ja.
Was hast du für eine Toilette daheim? Stimmt es, dass es auf öffentlichen Toiletten teilweise keine Türen gibt? Selbst mit Stehklos habe ich mich mittlerweile schon angefreundet.
Keine
Das sind
Tür?
Nur so Nischen, ja. Wo
das ist ja das? Wie bei dir in meiner Schaffung.
Bei Top Gear. Nee, die haben schon Trennwände, aber nach vorne keine Türen. Aber das war.
Ach du lieber
Gott. Ist es so wirklich?
Gibt es auch noch, ja. Also es kommt drauf an, wo die Toilette ist.
Warum macht man das?
Weil die das so gewohnt sind.
Aber das. Nee, das. Also, ja. Schon mal.
Also es gibt auch. Ich war auch schon mal da. Da gab es gar keine Trennwände. Und es war Minusgrade. Es war in Peking, öffentliche Toilette. Und da saß der da mit runtergezogener Hose. Hat geraucht, hat auf sein Handy geguckt und dann irgendwie bei minus 5 Grad.
Und nebenbei gequastet.
Genau, gequastet, hat in der Hocke und hat dann schön gemütlich gekackt.
Oder wenn du dann
und
reinkommst.
Ihn hat es auch nicht gestört, dass andere neben ihm
meine
oder neben ihm
Hölle.
Pissen. Und
meine Hölle.
Also wenn du dann reinkämst, würdest du dich dann auch, sagen wir mal, man lässt ja wie ein Pissoir wahrscheinlich so ein Loch Abstand, sag ich mal. Und dann gehst du einfach so nebendran und kutschst dich dann auch hin.
Aber das ist schon so die schlimmste Art von Toilette, die du dann antreffen kannst. Ja,
ja gut, viel schlimmer kalt, kannst du eigentlich nicht mehr
hören. Ne, ohne Trennwände.
Das wäre meine absolute Hölle.
Ja.
Okay, ist das schon. Aber jetzt zumindest bei dir zu Hause, dann hast du dann schon so ein
zu Hause sieht es aus wie bei uns, genau. Okay. Wie bei uns auch, in neuen Wohnungen.
Gehe ich mal von aus. Wie ist denn der Chinese so privat?
Hm. Wie ist der Deutsche privat?
Ja, der Deutsche privat, der ist sehr zurückgezogen vor seinem Fernseher, macht seinen 9-to-5-Job und ärgert sich über seine Nachbarn und ist gewillt, das Ordnungsamt anzurufen, weil schon wieder jemand doof geparkt hat. Ja. Das ist, glaube ich, der Deutsche, oder?
Man muss dazu sagen...
Oder ist das eher der Kasseler, den ich jetzt beschrieben habe?
Nee, ich glaube, es ist allgemein Allmann-Style.
Ja.
Ich glaube, die Chinesen, die sind... kann man nicht so über einen Kamm scheren, weil
das glaube ich auch nicht.
1,4 Milliarden Menschen, ja. Norden, Süden, Osten, Westen unterscheiden sich sehr stark.
Ist ja bei uns auch so. Ja. Nur nicht
ich kann
ganz
mal
so groß.
Die grobe Aufteilung machen mit Nord-Süd. Nordchinesen eher groß, größer gewachsen, rustikaler, direkter vom Charakter her, trinken viel lieber als die in Südchina. Mhm. Südchina eher kleiner, ein bisschen mehr geschäftstüchtig, trinken weniger. Haben so den Ruf, ja, man kann da vielleicht auch nicht immer trauen, was die so machen. Aber die ganzen Auslandschinesen, die nach Südostasien sind, USA oder Europa früher, das waren eher die aus Südchina.
Ja.
Nordchinesen haben eher den Ruf, faul zu sein und zu Hause die Frau zu schlagen.
Oh Gott.
Ja, eher so die Russen Chinas. Aber das ist jetzt stark...
pauschalisiert. Ich meine jetzt einfach nur so, wie ist so der Humor? Sind die relativ offen? Vielleicht über was? Gibt es so Tabus? Also könntest du jetzt mit einem Chinesen über die Toilettensituation reden? Oder ist das dann so ein absolutes Tabu?
Das ist kein Tabu, aber der wird wahrscheinlich wissen, ja, bei uns sind die Toiletten anders. Und aber
also Flachspüler oder Tiefspüler? Das ist die wichtigste Frage.
Ja. Ich bin Team Tiefkühler. Also es gibt ja so Toiletten, die so einen Absatz haben, wo du quasi auf so ein Tableau ablässt und dann wird es da runtergespült oder direkt ins Loch fällt. Also das ist halt in Deutschland Flachspüler oder Tiefspüler. Eigentlich werden Flachspüler kaum noch verbaut. Ich kenne niemanden, der schreibe ich noch einen. Doch, ich kenne einen. Aber normalerweise für mich gibt es Flachspüler technisch keinen Sinn. Aber eigentlich kannst in China bist du, glaube ich, einfach schon froh, wenn du eine Sitztoilette hast, da ist dir egal.
Flachspüler-Experte unter dem Flachspülerhersteller spricht er.
Aber was jetzt nochmal von der Mentalität hat, wie ist das? Sind die relativ offen so? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich hatte schon, zum Beispiel, wir waren mal in Indonesien und da haben wir mit meiner Frau waren wir irgendwie Hygieneprodukte kaufen, sag ich mal, irgendwie so Monatsbinde oder irgendwas. Und da hat die so Hello Kitty Binden und das fand die so lustig und wir hatten eine Freundin, die halt mega Hello Kitty Fan ist, wo wir gedacht haben, der bringt mir noch so einen Pack mit, aber es war nur ein Pack da und dann ist die halt in diesem Laden zur Verkäuferin mit mir im Schlepptau und hat die halt nach Binden gefragt. Da ist die Verkäuferin hochrot geworden und hat überhaupt nicht gewusst, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil es anscheinend so ein mega Tabuthema ist. Andererseits hat die Verkäuferin dann, während sie uns erklärt hat, dass irgendwie morgen wieder welche da sind, uns zweimal richtig krass ins Gesicht gerülpst, weil das anscheinend halt ganz normal ist. Ne? Und das sind halt so die Dinge, wo ich mir dann denke, okay, das sind so die Kulturunterschiede. Oder ich habe einmal mir die Nase geputzt und das Tempo wieder eingesteckt und das hat dann auch irgendwie unser Führer,
sind auch,
also unser Guide, ne, der uns jetzt da rumgefahren hat. Wir hatten uns dann da so einen privaten Guide.
Das sind auch
halt,
Sachen, die gar nicht gehen. Benutzt das Tempo wieder in die Hosentasche stecken, da kriege ich auch... Oh!
Ja, aber und das sind halt so Sachen, die da gar nicht gehen. Vielleicht gibt es da irgendwie so Besonderheiten. Was macht man oder was sind so Tabus?
Was ist der
oder Knicke? Was wären die Fettnäpfchen die ich am besten reintreten
in China? Okay, zuerst mal, wie ist es als Ausländer überhaupt in China zu sein, bevor ich auf die Tabuthemen komme?
Ja, genau.
Sehr neugierig. Die gucken einen immer noch oft an, ja, ein Ausländer. Also in Shanghai geht's, aber kaum bist du aus Shanghai draußen, außer aus der Großstadt Peking oder Shanghai, wo es dann relativ gesehen immer noch weniger Ausländer gibt. Und die gucken einen an und dann die Kinder und die zeigen auf einen, guck mal, Ausländer.
Krass.
Und, das ist eine Attraktion. Aber es ist alles nicht irgendwie schlimm, sondern es ist halt eher diese kindliche Neugier.
Ja,
ich meine, Chinesen können wie Kinder sein, neugierig. Und ich habe Geschichten gehört von welchen, die in den 90er, 80er Jahren da waren, wo wirklich Ausländer noch wie Aliens für die waren.
Ja.
Und hat mir das war ein vorheriger Lehrer für China, und der hat gesagt, der eine hat ihm auf die Armhaare gezupft, weil er noch nie Armhaare gesehen, die so buschig waren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie hast du darauf reagiert?
Sollten Sie mal meinen Rücken sehen.
Und dann sagt er nur, darauf kann man nicht reagieren.
Ist einfach nur krass. Schockstarre. Ja. Es erinnert mich daran, wir waren mal in Kopenhagen an der kleinen Meerjungfrau. Ne? Die ist ja da am Hafen, ist sie auf so einem Felsen. Ist tatsächlich viel kleiner und unspektakulärer, als man sich das vorstellt.
Ja.
Ich habe mir das angeguckt, habe mir gesagt, alles klar, ich habe es gesehen. Können wir wieder gehen. Meine Frau und ihre Freundin wollten da irgendwie noch Fotos machen. Da habe ich mich auf so eine Parkbank gesetzt. Da kam tatsächlich ein Reisebus an mit chinesischen Touristen. Die kamen dann raus und haben erstmal die Meerjungfrau fotografiert. Dann haben sie mich da sitzen sehen und halt irgendwie mit Bart. Und ich habe da gesessen. Und für die war ich quasi so ein nordischer Kopenhagener. Und da hat mich der Erste gefragt, ob er mit mir ein Foto machen dürfte.
Ja.
Dann habe ich gemacht, ja, klar, komm her, setz dich her, mach mal ein Foto. Und da habe ich mich dann hingesetzt und hab mit dem Foto gemacht. Dann ist der aufgestanden, dann kam der Nächste an und hat jeweils die Kamera immer an den Hintern gegeben. Plötzlich hatte sich eine Schlange gebildet und die hatten sich aufgestellt, um sich alle mit mir fotografieren zu lassen. Das heißt, irgendwo, sagen wir mal so 30, 40 chinesischen Fotoalben bin ich jetzt als Kopenhagener Urgestein geil abgebildet.
Geil.
Und die waren alle nett und höflich, aber das ist so, wie der Fabian sagt, diese kindliche Neugier oder Begeisterung, das war irgendwie gar nicht böse gemeint und ich fand es jetzt auch nicht schlimm, fand es eher lustig, aber das war tatsächlich, fand ich das irgendwie sympathisch.
Und in den Situationen halt auch überhaupt nicht schüchtern und keine irgendwie Berührungsängste. Auf der anderen Seite, wenn man einen chinesischen Geschäftspartner trifft oder irgendjemanden, der einen nicht kennt und man will ihm nur die Hand geben.
Genau.
Und dann immer so schüchtern und dann drückt er auch die Hand nie so richtig zu. Und
was ist denn das, Knicke?
Das Knicke ist eigentlich dieses Hände geben und schütteln. Das kommt doch, glaube ich, das ist ein Import aus dem Westen.
Ja.
Die Höflichkeit.
Und die machen.
Wie begrüßt man sich in Schule?
Aber auch nicht wie die Japaner, die sich vor ganz rituell verbeugen. Mhm. Das machen die auch nicht. Sondern okay. Die sagen halt so, hi. Oder hast du schon gegessen? Oder
zur Begrüßung. Ja, das finde ich gut. Egal, wenn du jemanden triffst, erstmal fragen, hast du schon gegessen? Oder ja, die mehr sagen, gut. Nee, ja, alles klar. Dann
die Japaner mögen ja auch gar keinen Körperkontakt. Ne?
Genau, die Chinesen eigentlich auch nicht so.
Ne? Okay.
Auf der anderen Seite, wenn du mit denen in der U-Bahn eingedrängt bist und dann rammen die dich. Und
wie ist das wirklich so, wie man die Videos kennt? Ist sie wirklich so voll, die U-Bahn, wie man es halt so im Videos kennt?
Ja.
Das wäre meine Hölle.
Oh, ich finde ja.
Ist jeden Morgen eine kleine Hölle, ja.
Oh. Fremd anatmen noch viel schlimmer als berühren.
Ja.
Ich glaube, wenn ich im Zug neben einem sitze oder so und Schulter an Schulter, das kann ich lange hinnehmen. Aber wenn der irgendwie so eingepennt ist und atmet mir dann die ganze Zeit feucht in den Nacken, dann das würde mich wahnsinnig machen.
Mit so einer kleinen Hack-Knoblauchfahne.
Ja, oh.
Mit so ein bisschen, oh, da war so, Kerbel drin.
Leicht Ingwer noch.
Oder auch schön ist es, wenn man im Krankenhaus ist und der Arzt verschließt einfach nicht die Tür, sondern weil der Arzt pro Tag ungefähr 100 Patienten sieht und dann bist du dran, sitzt beim Arzt, aber hinten dran steht er schon fast wieder an deinem Rücken und wartet, bis er dran ist.
Echt?
Ja, und in der Privatsphäre so gleichzeitig, ne?
Kennen die gar nicht.
Kennen die nicht so, dieses Konzept.
Boah, ich bin ja dankbar um das
warst
Konzept.
Warst du schon im Krankenhaus oder hattest du schon irgendwie...
Ich war schon im Krankenhaus, aber ich versuche das so gut wie es geht zu vermeiden.
Okay. Ja.
Hat auch nichts Schlimmes, sondern wegen Erkältung oder hier und da.
Also da geht man ins Krankenhaus und nicht irgendwie zu einem...
Gibt keine ambulanten Ärzte.
Okay.
Außer es gibt Zahnarzt, ist ambulant, gehe ich aber auch nicht gern hin. Und es gibt diese traditionellen chinesischen Mediziner.
Und da würde ich jetzt gern drauf kommen.
Ja.
Diese chinesische Medizin. Also ich kenne das nur aus Chinatown in New York. Da gibt es auch so Praxen. Mhm. Wir haben noch nie einer drin. Das ist auch immer so irgendwie Treppe hoch und helles, kaltes Licht.
Wenn die Neonröhre summt,
ja.
Weißt du, dass du
wenn die bist. Nieder wird, läuft doch früher.
Klang macht.
Ja, genau. Aber das ist da noch zu finden, diese chinesische
Medizin. Natürlich. Und die glauben auch an die chinesische Medizin. Und manche sagen, westliche Medizin ist ja nur, bekämpft ja nur die Symptome, aber nicht die Ursache von Krankheiten.
Aha.
Und dann gehst du zum Arzt und der spricht mit dir und er fühlt deinen Puls mit, glaube ich, mit dem Mittelfinger. Und kann er ganz gut auch von dem, was du erzählst, dann drauf gehen, was du hast. Und auch manchmal mit überraschenden Ergebnissen. Ah, du schläfst, du gehst zu spät schlafen. Oder du ernährst dich nicht gesund oder trinkst zu viel Alkohol, du schläfst zu wenig. Also solche Sachen kann der schon ganz gut so Inbalancen, die du vielleicht im Leben hast, oder ungesunden Lebensstil kann der da rausfinden.
Man ist ja prinzipiell nicht verkehrt, der Ansatz. Ne?
Ist er nicht.
Wo kommt's her? Und es gibt ja auch viele Sachen, die ja eher psychosomatisch bedingt sind. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nicht alles, was Naturheilkunde ist, gleich Quatsch ist. Ich bin jetzt kein Homöopathie-Fan, aber generell quasi Kräuter und so haben ja natürlich auch Wirkstoffe, ne? Wie man ja aus dem einen oder anderen Kraut ja auch kennt. Also das kann ja auch durchaus funktionieren, aber da ist natürlich der Grad zur Schwurbelei ist da nah dabei. Ne?
Genau, ja. Zum Beispiel manche Sachen klingen so, wie als hätte sich ein kleines Schulkind ausgedacht. Von der Idee, dann weiß ich auch nicht, wie seriös die Medizin ist in allen Bereichen. Zum Beispiel Nashorn.
Ja, sowas Pulver ist natürlich, das ist halt schon weit hergeholt.
Oder Tigerpenis für Potenz.
Ja, da wollte ich eigentlich jetzt drauf hin. Also die Sachen.
Also beim seriösen Arzt kriegst du nicht diese Sachen, aber die chinesische Medizin geht auch dann in manchen Bereichen schnell in Aberglauben mit rein.
Ja.
Die halt eigentlich ein seriöser Arzt, der nicht verschreiben würde.
Also wenn du jetzt sagst, einfach, ich bin erkältet, dann sagt er hier, dann machst du Ingwer mit Zitrone und Honig und gießt es auf.
Ja, bei uns ist ja auch nicht anders.
Funktionieren. Wenn er dann sagt, ja, die Nase ist zu, ist ganz wichtig, was an der Nase, dann brauchst du Nashornpulver, dann denke ich mir, okay, ja, ne, was ein Käse. Aber da ist halt wahrscheinlich die Grenze, es ist sehr, sehr, sehr nah am,
genau.
Okay.
Ja.
Krass, also so diese chinesische Medizin, also ich finde es ja sau spannend. Also ich habe darüber so ein bisschen nur mal so quer gelesen, aber meins wäre es auch nicht. Ich bin dann doch eher...
Aber bist du dann trotzdem schon mal hin zur Behandlung oder gehst
bin,
du bei
bin so auch klein? Schon hin und zweimal habe ich auch oder was verschrieben bekommen und zwar eine bräunlich bitter aussehende Flüssigkeit, die ich mir dann morgens und abends vorm Essen, ne, wegen Sodbrennen, dann mach das mal vorm Essen morgens. Und die muss man sich warm machen und die hat diese ekelhaftes Braun. Mhm. Schmeckt sau bitter, ekelhaft und du hast keine Ahnung, was da drin ist. Zum Beispiel auch wie hier und da Insektenschalen und so. Da weiß ich auch nicht, was die da alles drin haben. Aber die sieht immer gleich aus und bitter und hat's ich sag immer, ja.
Ja, du hast hinterher einfach überhaupt keinen Hunger Tablette, mehr.
Ne? Die bei uns kriegen hilft genauso, nur dass es halt nicht bitter ist und also auch so billig ist es nicht. Du kriegst einen vollen Karton mit, sagen wir mal, ungefähr 30 Packungen Flüssigkeit, die du dann morgens
trinken musst. Die sind aber dann schon in so Päckchen abgefüllt.
Genau.
Oder rührt ihr das zu Hause in die Marmeladengläser?
Die bereiten das in der Apotheke vor, maßgeschneidert auf dich, auf dein Leiden.
Ah, okay.
Und dann hast du die.
Das kannst du auch nicht mit irgendjemandem teilen, weil das ist wirklich für dich
persönlich. Genau, für dich persönlich mit dem, was du hast, dein Leiden, das du beschrieben hast.
Okay.
Und bekommst du dann deine Medizin extra für dich.
Okay. Ja. Aber das hat immerhin ja funktioniert.
Es hat funktioniert, ist aber widerlich zu trinken einfach.
Wahrscheinlich ist das der Effekt. Du bist ja so angewidert, dass du keinen Bock mehr hast, irgendwie noch was zu essen. Dann hast du natürlich auch kein Sodbrennen mehr.
Ja, wahrscheinlich. Apropos Essen. Wie ist es denn mit dem Essen in China? Ich meine, wenn du hier zum Chinesen gehst, dann, also wir waren gestern Abend beim chinesisch-mongolisch, weiß ich nicht, Buffet.
Ja.
Es gab Pommes, Chicken Nuggets, Hähnchen in Süß-Sauer-Soße.
Ja, das liegt aber auch daran, dass
Donuts, Windbeutel.
Im falschen Gang stehst bei dem Buffet. Da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Sachen, die eher.
Ja, gebratener Reis, Nudeln, Haifisch. Ja, wirklich, Haifisch. Ja, aber ich weiß nicht, ob Känguru jetzt auch so.
Also, ich weiß nur, was ich mega faszinierend finde, ist. Hühnerfüße ist anscheinend da das Mega-Ding.
Und warte mal, bei meiner Tante in Essen gibt es um die Ecke einen traditionellen Chinesen. Da triffst du auch nur Chinesen. Da gehen ganz wenig irgendwie andere Leute hin, weil der halt extrem seine traditionelle Küche halt macht. Da kriegst du auch diese Hühnerfüße und den ganzen Kram. Und jetzt zu dir. Wie ist es denn mit dem chinesischen Essen? Ja. Weil der Bekannte von mir, wie gesagt, war da und hat die ersten 6 Monate nur bei Fastfood-Restaurants, weil sie es nicht vertragen hat. Ne? Die hat sich halt langsam rantasten müssen.
Also chinesische Küche gibt es regionale große Unterschiede.
Ja, ist wahrscheinlich wie hier auch. Ne?
Ja.
Das ist halt ein großes Land. Ne? Da gibt's,
ich glaub, es gibt sehr viele leckere Sachen, die du und ich gerne essen und dann gibt es aber auch wirklich die Sachen, die ihr beschreibt, als widerlich und komisch.
Weiß nicht, ob man das widerlich nennen kann.
Aus unserer Sicht.
Außergewöhnlich.
Außergewöhnlich eher.
Ja. Was ist dein Leibgericht? Fangen wir erstmal so an.
Das Leibgericht ist Kung Pao Chicken oder auf Chinesisch Gong Bao Jiding.
Gong Bao Jiding?
Ja, und es ist ein Gericht aus Sichuan und die Chinesen finden es gar nicht mal so toll und es ist einfach Hühnerbrust geschnitten in Würfelchen. Gewürzt mit dem Sichuan-Pfeffer, mit Frühlingszwiebeln, mit Chili.
Schön. Das schmeckt schon mal geil an.
Süß-sauer. Mhm. Süßlich und scharf.
Okay.
Schmeckt super lecker und allen Ausländern schmeckt's. Und die Chinesen wundern sich immer, warum mögen die Ausländer dieses Gericht. Es gibt auch viel leckere Sachen.
Okay. Also ich muss auch sagen, das hört sich jetzt schon mal geil
an. Gut könnte
ich mir
jetzt
auch so ein Schälchen reindrehen. Ja. Ne?
Also es ist so ein berühmtes China-Gericht, was die Ausländer besonders mögen.
Okay. Weil es wahrscheinlich noch relativ westlich ist. Nicht viel.
Nee, gar nicht mal relativ westlich.
Experimente.
Sondern einfach, du hast Hühnerbrust in Würfelchen
geschnitten. Genau, das meine ich.
Geschmack und gewürzt.
Da sind noch keine Füße drin oder so.
Und dazu
oder?
Reis.
Reis ist eine Standardbeilage.
Ja.
Im Norden eher Nudeln oder auch Hirsebrei. Mhm.
Ah, okay.
Ja.
Und wo ist es dann? Ich meine, du bist ja dann da drüben, du lebst da. Wie fängst du an? Was sind so die Essen? Ich denke mal, du wirst dich dann so peu à peu immer weiter reinarbeiten in die Kulinarik, oder? Was sind dann so...
Oder
was
würdest du empfehlen? Stück
oder
zurück.
Stück für Stück zurück, ja. Was ist bisher so das Abgefahrenste, was du gegessen hast? Oder was...
Okay,
gibt's was, was du sagst, okay...
In Peking gibt's so einen Markt und da hast du aufgespießte oder... Barbecue, Skorpione und Seesterne zum Beispiel.
Mhm.
Ne? Aber das ist jetzt nicht, was du in China täglich isst und auch, wo du viele Chinesen fragst, esse ich ja gar nicht.
Das hat in Thailand auch. Findest du auch
Seesterne.
Eher so als Tourist attraktiv?
Das ist eher so ein Snack, was die mal vielleicht essen und viele aber auch nicht.
Mhm.
Ne? Was haben die noch viel? Die haben diese Seegurke. Das ist einfach nur so ein Jelly, geschmacklos. Und mit so einer, bereiten die dann zu mit Soße und sagen auch, das ist auch gesund für dich. Ja, aber das schmeckt halt einfach nicht und die Konsistenz von dieser Seegurke ist einfach für uns nicht so lecker.
Klingt auch schon nicht so für mich.
Ich habe einen Quallensalat gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war.
Das geht eigentlich, Quallensalat geht. Also ein bisschen kannst du nehmen, das mit so einem Essig gemacht.
Ja.
Und ich. Früher wusste ich auch immer gar nicht, was das eigentlich ist. Dachte, es ist vielleicht irgendwie so eine Art Pilz.
Ich habe gedacht, es war so fein geschnitten, als wäre es so ein bisschen Glasnudeln oder so.
Ja, genau. Harte Konsistenz, aber das. Ja, aber es, wie gesagt, das ist von bei jedem. Es gibt viele Ausländer, die das essen und manche Sachen sogar auch lecker finden, die wir jetzt nicht so mögen.
Wie ist es mit der Verträglichkeit gewesen?
Geht so.
Weil, wenn du hier zum Chinesen gehst, das ist ja wie gesagt alles so. Also, sehr europäisiert.
Ja. Kommt dort auf die Küche an, wo du bist. Wenn du in so einer, also die Garküchen auf der Straße gibt es jetzt kaum noch. Die sind von der Politik auch relativ verbannt.
Okay.
Ja, auch aus Hygienegründen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. So mit,
die findet man kaum noch. Na, also die an der Straße, die Sachen verkaufen.
Ja, ja.
Sondern sind jetzt wirklich ordentliche Restaurants und du siehst auch immer mit so einem Smiley, wie die Hygiene ist.
Ah, die haben auch
so ein System. Und dann, wenn du einen siehst, irgendwie ist gelb und der irgendwie so neutral schaut, dann denkst du dir, okay, selbst mit einem Smiley ist es schon nicht ganz unser Standard mit Hygiene. Ja, aber du kannst selbst wenn du Pech hast, kriegst du auch in einem guten Restaurant mal was.
Ja, kann schon passieren.
Aber allem in allem ist es, kann man das schon essen, ohne groß Probleme zu haben.
Okay.
Ja, mir ging es halt eigentlich eher darum, was ich da esse, dass ich das nicht weiß und dass es irgendwie, ich bin ja pinsig bei sowas, ganz anstrengend.
Also ich glaube, so die einfachen Standardsachen schmecken uns auch wie gebratene Reis oder gebratene Nudeln.
Ja, ja, klar, ich denke das. Aber ansonsten gibt es ja auch noch die großen Fastfood-Ketten da und
an jeder Ecke. Gibt es die wirklich?
Also ja, ich meine, die berühmteste Fastfood-Kette in China ist?
McDonald's oder was?
Nee, KFC.
Ja. Nein, ja, klar, ist ja mein Land. Das ist ja wirklich, ich bin ja großer KFC-Fan tatsächlich.
Aber ich finde, der ist nicht so gleich wie das, was du hier bekommst. Echt? Oder in den USA bekommst.
Okay,
also schon sehr stark an den chinesischen Geschmack angepasst. Die haben Reisgerichte.
Okay. Ja,
die haben Frühstücksreisgerichte.
Oh.
Also die sind schon sehr chinesisches Fastfood-Restaurant eigentlich.
Ist krass. Und das ist die größte Fastfood-Kette in China?
Ja, und die schon lange da ist und sehr erfolgreich.
Das ist ja mega.
Und die gibt es auch in jeder kleineren Stadt, hast du mindestens ein KFC am Bahnhof oder so.
Okay, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Chinesen tatsächlich relativ viel Geflügel auch essen. Ne?
Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
Weil das ist ja, Geflügel, glaube ich, in den USA oder auch in Europa eher so ein Nischending, ne? Wenn du auch einen Beefburger haben kannst. Dann wirst du wahrscheinlich eher dazu greifen, aber in China, ja. Krass. Ja, und das ist wirklich diese Garküchen, das gibt es gar nicht mehr so, weil wir waren damals, als wir in Bangkok waren zum Beispiel, haben uns das auch erklärt, dass der Thailänder an sich relativ selten überhaupt zu Hause kocht. Ne? Wenn die essen, dann gehen die immer so schnell an so Straßenstände. Die meisten haben noch nicht mal wirklich eine Küche in der Wohnung, sind vielleicht mal eine Kochplatte, um sich was irgendwie warm zu machen oder Wasser zu kochen, irgendwie für Tee. Aber die kochen gar nicht selbst. Aber das ist schon so, dass du in China dann...
Du isst in China auch sehr viel außerhalb.
Mhm.
Und das Essen ist, einfache Küche ist auch bezahlbar. Wenn du für 3 bis 5 Euro nebendran dein kleines Gericht bekommst, dann machen das auch viele.
Okay.
Ja. Aber wie ist denn das eigentlich so? Ja, 3 bis 5 Euro, verdienen die genug? Also ist ja wahrscheinlich auch eher so...
Also es ist eher Leben am Limit.
Ja, das hätte ich mir jetzt schon fast gedacht.
Ne, für die einfachen Menschen.
Kommt man ohne Chinesisch klar?
In Shanghai sehr gut. In anderen Städten eher schwierig. Selbst in Peking.
Echt? Selbst in Peking?
Nicht so einfach.
Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Weil ich dachte, naja, Peking, das ist ja schon international. Aber das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht.
Also Englisch ist sehr beliebt. Also alle Eltern wollen eigentlich, dass ihre Kinder Englisch lernen.
Mhm.
Und die bringen die auch schon in so Schulen und Frühlernprogramme noch vor dem Kindergarten, wo die schon Englisch lernen sollen. Also die neuere Generation oder in unserem Alter, viele können da auch einigermaßen Englisch.
Aber wenn du jetzt da Auto fährst, fährst du da Auto?
Selten.
Aber du hast es schon getan.
Ja,
sind die Straßenschilder auch alle?
Ne? Nein, Rechtsverkehr.
Rechtsverkehr. Straßenschilder auch alle mit chinesischen Zeichen oder ist das schon international doppelt?
Die Nummernschilder, also die Verkehrsschilder sind mit chinesischen Schriftzeichen und eben dieser lateinischen Schrift, mit diesem Pinyin.
Okay.
Ja.
Das heißt, es ist dann quasi schon das chinesische Wort, aber zumindest in für uns lesbaren
mit der mit der lateinisierten Umsetzung.
Okay.
Ja.
Wie ist der Verkehr da?
Chaotisch.
Chaotisch. Oh,
ja. Voll.
Okay,
viele Autos und das platzt aus allen Nähten. Und du hast in den Städten jede Menge Rollerfahrer, die mit allem Elektroroller da durchfahren. Und die halten sich gar nicht an die Verkehrsregeln. Die überholen dich rechts, links, fahren über Rot.
Also so eher, wie man es halt aus Videos Rolle, kennt.
Meinst du jetzt quasi eine Vespa mit Elektromotor, genau, oder diese E-Scooter? Diese
E-Scooter, zum E-Scooter.
Also die jetzt auch bei uns hier so gibt, wo ja, so
und dort ist es schon seit fünf bis zehn Jahren so mit diesen
Elektro-Scootern. Aber die Elektrofortbewegung ist da viel mehr ein Thema als bei uns?
Ja, viel mehr angewandt.
Bevor wir gleich nochmal auf den Verkehr kommen, sind Speisekarten auch übersetzt? Oder brauche ich eine App?
Die sind nicht übersetzt.
Okay.
In den einfachen Dingen nicht, aber du hast meistens auch irgendwie Bilder und kannst dann auf die Bilder zeigen.
Ah, okay, okay, okay.
Und das ist auch immer noch für mich hilfreich, weil ich auch nicht weiß, was die ganzen
kriegen. Das ist so meine Angst, ne? Dass du dann da irgendwo sitzt und dann, oh Gott, hast kein Wifi und dann kann es die Translator-App nicht übersetzen. Und
so
dann
einmal die Rinderaugen.
Und dann habe ich Rinderaugen, Soufflé, Oktopus, Quallensalat.
Ja.
Und dann habe ich Heimweh.
Ja. Sofort. Schön ein paar Hühnerfüßchen hinterher noch.
Ja. Knabbern, ja. Verkehr statt Smog.
Smog ist viel besser geworden, aber auch immer noch mit den Standards, die wir hier haben, wäre da eigentlich theoretisch immer Verkehrsstopp.
Ist das nicht irgendwie jetzt anders geregelt gewesen, dass an manchen Tagen nur die Autos mit geraden Nummern und ungeraden Nummern
das fahren? Das war mal in Peking, glaube ich.
War mal so. Wow.
Da war es einfach zu viele Autos hin, zu starker Verkehr und der Verkehr in Peking auch nicht so gut organisiert ist. In Shanghai haben wir diese Hochautobahnen und die haben die in Peking nie gemacht. Und selbst auf diesen Hochautobahnen hast du schon zu den Stoßzeiten, zur Rush-Hour hast du sehr viel Stau.
Und wie viele Spuren?
Stadtautobahnen können 4 Spuren haben teilweise.
Ja. Wie bewegst du dich am besten fort? U-Bahn, Auto?
Oder? Also ich nutze eigentlich immer die öffentlichen Verkehrsmittel, weil es am zuverlässigsten ist.
Mhm.
Und ich bin dann eine halbe Stunde in der U-Bahn und von Tür zu Tür zur Arbeit brauche ich circa eine Stunde.
Okay.
Ich fahr ein Leihrad immer zur U-Bahn-Station mit einer Mobike, so heißen die.
Ah, das ist quasi also auch wie bei uns, so dieses Leihrad-System,
genau, die App und so. Genau, die gibt es dort noch.
Mhm.
Aber es sind auch schon viele Anbieter pleite gegangen.
Okay.
Also ziemlich günstig, wenn ich sage, ich fahre, keine Ahnung, ich zahle fast nichts und habe dann Monat schon wieder abgedeckt, also für 3 Euro. Und
okay. Und
dann immer die Leihrad.
Gut, das ist natürlich
geil. Das ist natürlich echt günstig, ja. Und die E-Mobilität per Autos ist da auch schon?
Ist stark im Kommen und wurde auch staatlich gefördert. Und deswegen gibt es nach wie vor immer neue chinesische Elektroautomaten. Die neueste und die geilste Marke, die heißt mit dem westlichen Namen Weltmeister.
Weltmeister?
Geil. Okay. Das finde ich auch immer so geil, diese chinesischen Marken.
Ja.
Was ich auch geil finde, zum Beispiel, dass die Chinesen irgendwann mal die englische Traditionsmarke Rover gekauft haben. Haben alles gekauft, Werk, Assets, alles. Aber für Namen haben sie sich gesagt, nee, Namen brauchen wir nicht. Deswegen heißen die jetzt nicht mehr Rover, sondern Rowie.
Rover.
Rover.
Ja.
Was heißt das übersetzt? Hat das eine Bedeutung?
Das heißt nichts.
Oder ist einfach nur ein Name?
Das ist einfach was so
ähnlich. Das ist der Original Rover. Der sieht genauso aus, nur in dem Logo heißt es also nicht mehr R-O-V-E-R, sondern R-O-W-E.
Genau, und das ist halt auch eine pure Elektroautomarke.
Ja. Wie ist denn das mit Ladesäulen? Meine, wenn ich mir jetzt hier in Aschaffenburg zum Beispiel oder in Frankfurt ein E-Auto hinstelle bei meiner Mietwohnung, dann stehe ich da und habe morgen früh eine leere Batterie, weil ich habe ja keinen festen Parkplatz.
Du musst halt das Kabel aus dem Fenster
raus. Ich muss halt dann irgendwie meine Kabeldrommel dreimal um den Block ziehen oder ich parke tatsächlich in einem Parkhaus, wo es 3 Ladestationen gibt und fahre dann mit dem Taxi die 4 Kilometer nach Hause. Ist natürlich total, funktioniert super hier bei uns, möchte ich behaupten. Wie ist es in China?
Da wir auch kein Elektroauto haben, sondern auch normalen Benziner nur.
Aber man sieht doch eine Ladestation.
Ja, also es gibt relativ viele Ladestationen in den Parkhäusern. In den Parkhäusern, wo du wohnst, in den Parkhäusern von den Einkaufszentren.
Aber so auf Straßen, wo mal hier überall so...
Nee, das ist schwierig.
Hingezimmert.
In den Parkhäusern haben die da Ladestationen.
Ich kenne in Aschaffenburg, glaube ich, auch nur 3 Ladestationen im Parkhaus. Und da stehen immer die Autos von der Stadt.
Ich habe nie einen Kopf drum gemacht bisher, ehrlich gesagt.
Doch, weil ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Aber du kannst ja hier kein E-Auto dir irgendwo hinstellen, weil außer du hast zu Hause eine eigene Garage und hast einen Anschluss dafür. Aber wenn du irgendwo Mieter bist in der Wohnung, funktioniert das nicht.
Ich denke mir immer, wenn du dann zumindest so ein Kabel raushängst, ob dann nicht mal schnell einer vorbeikommt, das abzieht und einfach mal sein Handy lädt irgendwie oder so schnell. Und dann steckt er das vielleicht wieder dran. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt mein Auto tatsächlich auch nie auf der Straße. Zum Beispiel, du könntest ja aus dem Küchenfenster ein Kabel raushängen.
Wenn ich den Standardparkplatz bei mir vor der Tür hätte.
Wenn
der ist ja nicht immer frei.
Ja. Aber selbst da hätte ich irgendwie, glaube ich, keinen Bock drauf. Dann fällt einer über dein Kabel, das ist ja, wenn du, das ist ja schon bei uns.
Versicherungstheater.
Ja, ohne Mist, wenn der nicht sofort morgens um 6 Uhr schon Schnee geräumt ist, da kannst du da keine Stolperfalle aus dem Fenster rausnehmen.
Nee, das geht nicht gut aus. Wie sind die Chinesen da eher positiv bestimmt, was die E-Mobilität betrifft, oder sind sie eher so Skeptiker wie hier? Ey, das wird alles nichts.
Weniger skeptisch als hier, aber viele denken auch noch, Elektroauto, wo parke ich das, wie ist die Reichweite, wo kann ich es aufladen? Aber dafür gibt es einigermaßen viele Elektroautos. Ein anderer Grund ist, warum die mehr verbreitet sind als hier, ist, dass die dann in den Großstädten wie Shanghai oder Peking hast du ein Nummernschild bekommen. Wenn du kein Elektroauto hast, dann kannst du erst nur bei einer Versteigerung mitmachen und du kriegst nicht mal unbedingt ein Verkehrsnummernschild und dann kostet es auch noch zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
Ich stopp noch.
Was? Du kaufst ein Auto und hast aber noch keine Garantie, dass du überhaupt fahren darfst, weil du es nicht zugelassen kriegst.
Genau.
Und es liegt nur daran, dass es schon so viele Autos gibt quasi.
Richtig. Und damit wird auch der Verkehr politisch begrenzt. Ansonsten wäre es noch chaotischer.
Was ist das Tempolimit in China?
120 auf Autobahn. Oft auch langsamer. Mhm. Und so wie die fahren rechts und links und immer die Spur wechseln und hier und da überholen, ist es auch gut so, dass die
also
nicht
so
zu schnell fahren.
Also so Rechtsverkehr sowas Überholspur links und sowas.
Die Regeln sind bis auf eine Ausnahme genau wie bei uns. Ja, die einzige Ausnahme, die eigentlich da ist, ist, heißt, wenn die Ampel rot ist.
Vorfahrt.
Ja, das ist keine offizielle Regel, wird aber gern mal so gemacht. Die drängeln gern mal mit dem Auto, Reißverschlussverfahren kennen die nicht.
Ja.
Und
das wie bei uns?
Ja, bei uns funktioniert es gut.
Wo?
Hör auf, dich zu beschweren.
Wo?
Naja, Reißverschlussverfahren ist auch, dass viele nicht raffen, dass es eigentlich gedacht ist, dass du bis vorfährst ans Ende der Spur und dann wirklich abwechselnd einfädeln.
Ah, das musst du allen Leuten mit Miltenberger Nummernschild nochmal erklären.
Wenn du bei uns dich nicht sofort, wenn sich die Spuren auch nur irgendwie berühren, sofort einordnest, sondern bis vorfährst, bist du immer der Arsch.
Hätte
und du bist eigentlich richtig machst.
Letzte Woche die Situation, dass sie über einen Rasthof gefahren sind. Weißkirchen. Weil die Autobahn eine Spur weggenommen hatte und dann kam natürlich rechts und links und alles, was über den Rasthof gefahren ist, hatte Offenbach und Miltenberg dran. Und ich war ein Arsch, ich habe sie nicht reingelassen. Ich denke mir, wenn ihr so pissig
ist
seid,
ist der Kampflinie. Du bist der kleine Chinese in dir.
Ja, ich hasse es. Genauso wie 500 Meter vor der Abfahrt, da staut sich's und dann fahren sie beim Standstreifen.
Dann würdest du in China jeden Tag Leute totprügeln wollen.
Wahrscheinlich.
Und die dich.
Wahrscheinlich.
Ich sehe schon, Conny, erster Tag Urlaub in China, verhaftet im Knast.
Wahrscheinlich.
Weil irgendjemandem das Reißverschlussverfahren erklärt, dann auf der Autobahn. Aber was ist ja eine Ausnahme?
Genau, die Ausnahme ist, wenn die
Ampel rot. Lass mich raten, darfst du rechts abbiegen.
Richtig.
Finde ich super. Habe ich in den USA, war das schon, in den USA bin ich selbst gefahren. Ich sage aber, ich fahre in jedem Land selbst, wo ich zumindest die Straßenschilder halbwegs lesen oder interpretieren kann. Mhm. Und das fand ich in den USA und Mexiko, ist das wirklich eine geile Sache.
Finde ich auch großartig. Das ist aber nicht in jedem Staat erlaubt, ne? Nicht in jedem Bundesstaat erlaubt.
Nee, es ist auch an jedem, es gibt auch Kreuzungen, wo da steht, no right turn on red oder sowas, da darfst du es dann nicht.
Ja.
Oder no turn on red.
Ja, aber es gibt auch Staaten, da ist es generell nicht erlaubt. Mit dem Rechtsabbiegen, das wusste ich auch nicht.
Aber das finde ich tatsächlich...
Wo war ich denn jetzt, dass ich einen Grün abbiege? In Offenbach. In Offenbach gibt es auch einen Grünabbiegepfeil und den habe ich mich sehr gefreut.
Gibt's auch in Aschaffenburg.
Ja, aber jetzt in Offenbach, der war mir jetzt so, ne? Und dann hat auch einer mich angerufen.
Oder wenn du in kleinen Ostheim zum Meckes fährst.
Hinter mir haben sich dann Leute aufgeregt, weil die Regelung nicht kennen wahrscheinlich mit dem Grünabbiegepfeil. Der ist ja mehr in Ostdeutschland verbreitet als hier bei uns.
Ja.
Im Unterfränkischen. Aber ich finde das eine super Idee.
Ich weiß nur, dass wir damals mit meiner Fahrschule sind wir damals extra nach Kleinostheim zum McDonald's gefahren, nur wegen des Grünabbiegepfeils. Wenn du eh da bist, dann fährst du nochmal schnell durch den Drive, wenn der Fahrlehrer Hunger hat, ne? Aber da sind wir extra dahin gefahren. Was aber auch viele falsch machen, ist, du musst, glaube ich, zweimal anhalten. Und zwar an der Haltelinie und an der Sichtlinie. Das macht an niemand. Weil wenn du da einfach langfährst, dann hast du den Grünabbiegepfeil, die fahren einfach durch. Also das ist auch nicht ganz korrekt.
Anhalten musst du schon.
Habe ich zumindest mal so gelernt. Interessiert sowieso ansonsten keinen.
Ja, hier sowieso nicht. Jo, Verkehr, krass, haben wir durch, glaube ich.
Ja, so. Naja.
Erste Stunde ist rum.
Was?
Die erste Stunde ist schon rum.
Aber wir haben noch so viele Themen.
Wir haben aber noch ein paar Themen auf der Liste. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch eine Folge draus.
Ja. Hängen wir noch was dran? Wäre das okay für dich?
Absolut.
Alles klar, und ich glaube, wir haben noch ein paar.
Ja, ich habe noch so Sachen wie Fernsehen.
Ja,
Tageszeitung,
auf jeden Fall. Ja.
Radio, Musik,
Feiertage auch zum Beispiel. Ja, Alkohol auf jeden
Alkohol.
Fall. Wie feiert man in China? Ich habe
traditionell chinesisches Neujahr.
Neujahrspartys anscheinend gerne mal auf der Bühne stehen, ja, performen. Und dann können wir dann vielleicht auch nochmal drüber reden.
Kann man, das sind die geilen Geschichten, die, ja, kommen.
Dann kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, wie das so ist mit den 200 Millionen Überwachungskameras, die da überall hängen.
Genau, also wir haben ja gerade über Verkehr geredet.
Aber dann lass uns erstmal aus dieser Folge rausgehen.
Und machen dann in der nächsten Folge weiter.
Dann geht's jetzt direkt weiter mit Folge 20 und China.
Genau, bis gleich.